Der Peter Podcast.
Willkommen zum Peter Podcast. Zweite Staffel, zweite Folge. Mein Name ist Gesine Kühne. Und für diese Folge könnt ihr euch jetzt in dieser Sekunde Folgendes vorstellen. Ein paar männliche Ferkel auf der Anklagebank vor dem Bundesverfassungsgericht. Und warum sitzen sie dort? Weil sie Verfassungsbeschwerde eingereicht haben. Und zwar gegen das betäubungslose Kastrieren. Klar sitzen die Ferkel dort nicht wirklich, aber es ist ein gutes Bild, um auf einen Missstand hinzuweisen. In Deutschland und Europa ist jeder gesetzlich gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe oder Religion, des Alters etc. geschützt. Gegen diese Diskriminierung kann man in bestimmten Fällen auch rechtlich vorgehen. Gesprochen wird in diesen Diskriminierungsfällen von Sexismus, Rassismus, Ageism etc. Der Begriff Speziesismus ist dagegen ein vergleichsweise wenig bekannter Begriff. Er ist in Analogie zu den Diskriminierungsvorgängen Sexismus und Rassismus in der Tierethik entstanden und bezeichnet die moralische Diskriminierung von Lebewesen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. Er erfasst die Rechtfertigung einer schlechter Behandlung einer Spezies, die nicht der Spezies des anatomisch modernen Menschen angehört, obwohl auch sie Lebewesen sind. Auf diese Form der Diskriminierung stützt sich in Deutschland und in der EU die schlechte Behandlung von Tieren, obwohl diese über die Rechtsordnung gesondert geschützt sind. Sie sind es eben nur nicht im selben Maße wie die Menschen. Der Rechtsanwalt Dr. Christian Ahlet bezeichnete auf der Tierrechtskonferenz von Peter diese Grundlage der Diskriminierung als ethisch, empirisch und rechtlich längst überholt. Und genau dieser Dr. Christian Ahlet, Syndikusanwalt, also ständiger Rechtsbeistand von Peter, ist heute mein Gesprächspartner, um all die entstandenen Fragezeichen jetzt in Ausrufezeichen umzuwandeln. Bevor es losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass Dr. Vera Christopheit dieses Gespräch recherchiert und vorbereitet hat. Dafür sage ich vielen Dank. Guten Morgen, Dr. Christian Ahlet.
Guten Morgen, liebe Gesine. Schön, dass du hier bei uns bist,
ja, Peter. Ich freue mich immer, wenn Menschen auch Doktortitel haben. Du bist Dr. Jur.
Das ist korrekt, ja.
Das ist korrekt. Denn du sollst uns ja erklären, wie das funktioniert, nämlich männliche Ferkel vor dem Bundesverfassungsgericht. Das klingt extrem komisch. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube tatsächlich, dass es für den juristischen Laien am besten ist, es sich genauso vorzustellen, wie es klingt. Also Ferkel oder, wenn man es generell betrachtet, auch andere Tiere einfach in einem Gerichtssaal. Mhm. Denn das veranschaulicht am besten, was wir mit dieser Verfassungsbeschwerde auch versucht haben, deutlich zu machen und was wir auch versuchen weiterzuentwickeln, nämlich eigene Rechte von Tieren. Also nicht bloß irgendwelche Stellvertreterkonstellationen oder irgendwelche Konstellationen, an denen die Tiere selbst gar nicht beteiligt sind, denn solche Konstellationen laufen meist darauf hinaus, dass diese Rechte am Ende nicht durchgesetzt werden und dass es bei eigenen Rechten, die man in einem Gerichtsverfahren einklagen kann, eben anders. Die sind stärker und deswegen glaube ich tatsächlich, es ist das beste und anschaulichste Bild, es sich einfach so vorzustellen, wie es klingt. Ferkel vor einem Gericht.
Also da sitzt also das kleine männliche Ferkel vor den Verfassungsrichtern und was genau möchte es denn da?
Genau, es sitzt da. Und es beschwert sich ganz erheblich, dass ihm unfassbar schlimme Schmerzen angetan werden, indem ihm die Hoden betäubungslos rausgerissen werden. Denn das ist nach wie vor leider in Deutschland millionenfache Praxis und wurde auch vom Bundestag Ende 2018 nochmal um 2 Jahre verlängert. Obwohl zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 10 Jahre lang klar war, diese Praxis muss beendet werden. Also man war sich schon 2008 sogar innerhalb der Landwirtschaftsverbände einig, dass man diese Praxis abschaffen möchte. Die Datenlage wurde dann in den nächsten 10 Jahren immer besser, die Lage, was Alternativverfahren angeht. Und deswegen sitzt das kleine Ferkel vor den Richtern und sagt, das war nicht mehr rechtens, dieses Verfahren nochmal um 2 Jahre zu verlängern. Im Gegensatz, das war sogar verfassungswidrig.
Was ich zuerst wissen möchte, warum wird das männliche Ferkel kastriert?
Also unter der Prämisse, dass Menschen leider immer noch tierische Produkte konsumieren wollen, zumindest eine große Vielzahl in unserer Gesellschaft, gibt es das sogenannte Problem des Ebergeruchs. Also ungefähr 3-5% der männlichen Schweine entwickeln mit der Geschlechtsreife einen ganz bestimmten Geruch, den dann die Konsumentinnen und Konsumenten als unangenehm empfinden. Und das ist der Ebergeruch, der entsteht aus so einer Mischung aus Geschlechtshormon, Androstenon und Geruchsstoff Skatol.
Und der ist dann auch im Fleisch genau. vorhanden?
Genau. Okay. Ja, also je nach Intensität beim einzelnen Tier ist es wohl so, dass man den schon bei der Schlachtung riechen kann, aber dann spätestens beim Anbraten des Fleisches wird der intensiviert und dann schlägt der sehr unangenehm bei den VerbraucherInnen, die ja gerne hätten, dass das Ganze alles möglichst gut auch noch riecht und aussieht und dann auch noch schmeckt, zu Buche. Ja, und man kann sich das tatsächlich so vorstellen, dass das dann wohl auch nach Fäkalien riecht, denn dieses Skatol ist nämlich der Stoff, der zum Beispiel auch menschliche Fäkalien so unangenehm zum Riechen bringt.
Okay, gut, wenn Menschen Fleisch essen, ist das verständlich, dass sie das nicht wollen. Nun gäbe es ja aber die Möglichkeit, die armen Ferkel nicht so leiden zu lassen, nämlich zu betäuben. Was steckt denn da dahinter, dass man trotzdem sagt, nö, interessiert uns jetzt nicht. Also man kann denen wirklich weiter unbetäubt die Hoden rausreißen. Also ist das Lobbyismus? Was ist da für eine politische Ambition dahinter?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es im ganz konkreten Fall, in dem das Verfahren der Abschaffung dieser Praxis ja schon 10 Jahre lief und in dem es gute Alternativverfahren gibt, einfach nur auf eine Verzögerungstaktik hinauszuführen ist, hinter der auch monetäre Interessen stehen. Also diese Verzögerungstaktik, die ist im Bereich der Tierindustrie sowieso generell zu beobachten, dass man versucht, jegliche Verbesserungen die Geld kosten und die ja in Anführungszeichen nur den Tieren was bringen, versucht so lange hinaus zu zögern, wie es irgendwie geht, auch mit gezielten Desinformationskampagnen und natürlich dann allen Einfluss, den man über Lobbyorganisationen hat, bis hin ins Bundeskanzleramt, gezielt auch eben zum Tragen bringt. Ja, und das hat man auch in dem Fall dann relativ schnell Ende des Jahres 2018 wieder hinbekommen, sodass der Bundestag noch im Dezember, kurz bevor die Frist nämlich am 31.12. abgelaufen wäre, dann wäre es illegal gewesen, dann wäre es strafbar gewesen.
Ich erinnere mich sogar noch daran, auch an die Demonstrationen in dieser Zeit und so.
Genau, und kurz vor knapp haben es die Verbände tatsächlich hingekriegt, dass der Bundestag dann nochmal eine Verlängerung verabschiedet hat. Ja, und also um nochmal die Frage ganz kurz zu beantworten, Verzögerungstaktik, die generell in diesem Bereich angelegt ist und natürlich die monetären Interessen, denn eine Umstellung bedeutet immer einen gewissen Investitionsaufwand. Man kann eben nicht mehr so weitermachen, wie man es die letzten Jahrzehnte getan hat. Man muss ein neues Verfahren anwenden, man muss Geräte anschaffen und das kostet Geld und das möchte man möglichst vermeiden. Daran angeschlossen natürlich, je länger man es schafft, das Ganze hinauszuzögern, desto größer der Unmut, der sich auch auf die Politik niederschlägt und desto größer vielleicht auch die Bereitschaft der Politik, Subventionen zur Verfügung zu stellen und einen Teil der Kosten, die die Umstellung mit sich bringt, zu übernehmen. Also da stehen ganz klar abgekartete monetäre Interessen dahinter, die das Tierwohl völlig vernachlässigen und nicht berücksichtigen.
Du hast es schon vorher gesagt, es gäbe ja Möglichkeiten, das auch anders zu machen. Wie sehen die denn aus? Also jetzt geht es um die Kastration, nur um mal auf den Punkt der Kastration zu kommen.
Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne, grundsätzlich finde ich schon, dass man die Grundsatzfrage auch immer so einleitend zumindest
absolut.
Sich in Erinnerung rufen muss, warum muss das Ganze überhaupt sein? Ja. Das muss ja nicht sein, es geht ja auch anders, man muss ja keine tierischen Produkte essen. Aber klar, unter der Prämisse, dass man diese Produkte essen möchte, gibt es gerade für den konkreten Fall eine ganze Reihe von Alternativen. Man hat auch schon in den vergangenen Jahren in Deutschland Schweine zum Beispiel lokal betäubt mit Spritzen. Das ist relativ aufwendig, das durfte bisher nur ein Tierarzt machen, aber es ist möglich. Einzelne Betriebe auch in Deutschland haben schon die sogenannte Jungebermast angewandt. Das bedeutet, es werden einfach weniger männliche Eber auf größeren Flächen gehalten und die werden früher geschlachtet, sodass dieser Geruch, der mit der Geschlechtsreife kommt, gar nicht erst entsteht. Das kostet dann eben einfach mehr. Also wir sind auch hier wieder bei einem Kostenfaktor. Aber auch das wurde in Deutschland schon praktiziert. Und in vielen anderen Ländern der Welt wird auch schon seit Ende der 90er Jahre die sogenannte Immunokastration praktiziert. Das ist einfach eine Impfung. Das hat auch nichts mit Hormonen zu tun, sondern es ist tatsächlich einfach ein Impfstoff, genauso wie Tiere ja gegen andere Krankheiten auch geimpft werden, der den Tieren zweimal im Abstand von 4 Wochen verabreicht wird. Der ist auch sehr, sehr günstig. Inzwischen ist das Patent auch abgelaufen, also das kostet fast nichts mehr. Und der verhindert auch, dass dieser Geruchsstoff entsteht. Neuseeland und Australien haben das zum Beispiel von vornherein zu 100% gemacht, seit Ende der 90er. Ja, und in Deutschland sagt der Einzelhandel und auch die Schlachtereien, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die haben das nicht so gerne bei uns. Mhm. Auf empirische Daten kann man sich dabei nicht stützen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das wirklich nicht so gerne hätten. Insbesondere ist eher davon auszugehen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch gar nicht richtig darüber informiert sind, dass es diese Option tatsächlich gibt und dass die auch nichts mit Hormongabe oder Genfleisch zu tun hat. Aber man beruft sich dann eben auf so eine diffuse Stimmung. Nee, das mag man nicht, machen wir lieber so weiter wie bisher. Ja, und darunter haben dann natürlich am Ende auch die Betriebe, die Tiere mästen, in Anführungszeichen zu leiden, denn die kriegen dann dieses Fleisch im Zweifel nicht vermarktet, nicht abgenommen. Und so sind wir dann in so einem Hamsterrad drin, dass einfach die Alternativen, die es eigentlich nicht gibt, nicht praktiziert wurden wie bisher. Und wir eigentlich eine verbindliche politische Entscheidung bräuchten, die wir ja auch schon hatten.
Gibt es da Unterstützer, also seitens der Politik, die euch da gut zur Seite stehen?
Also vielmehr den Tieren vielleicht tatsächlich, ja. Also natürlich in der Opposition vor allem muss man schon sagen, dass da die Kritik auch sehr deutlich war. Also gerade auch Frau Künast zum Beispiel von den Grünen, ehemalige Landwirtschaftsministerin, hat ganz klar in der Bundestagsdebatte ausgesprochen, dass das eine verfassungswidrige Verlängerung dieser Frist war. Auch die Grünen-Abgeordnete Frau Dr. Tackmann, selbst Tierärztin, hat das ausgesprochen. Da gab es klare Worte im Gesetzgebungsverfahren und nichtsdestotrotz hat sich die Große Koalition hier wirklich sehenden Auges einen Verfassungsbruch erlaubt und das ist schon ein starkes Stück.
Okay, Verfassungsbruch. Bleiben wir mal bei diesem Stichwort. Ich werde nämlich die nächste Frage vorlesen. Ich sage das ja immer ganz ehrlich, auch im Intro. Solche rechtlichen Themen bereitet meine Frau Dr. Jur Vera Christopein vor, Freundin von mir, die sich mit juristischen Sachen einfach besser auskennt. Und sie sagt zu mir, wirklich der Knackpunkt liegt in der 7. Frage. Achtung, seit den 90er Jahren werden Tiere im sogenannten Sachenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs, BGB, nicht mehr als Sachen eingestuft. Und dann steht da der Paragraph, Tiere sind keine Sachen. Seit 2002 ist auch der Tierschutz eine sogenannte Staatszielbestimmung. Die Tiere werden in einem Zug mit den natürlichen Lebensgrundlagen genannt, die es zu schützen gilt. Und dann steht der Artikel. Jetzt kommt die Frage, welche Rechte der Ferkel werden nach Auffassung der Beschwerdeführer verletzt? Stützen sich die Ferkel auf die Grundrechte des Grundgesetzes oder allein auf den verfassungsrechtlich gewährleisteten Tierschutz? So, aber du hattest ja vorher schon den Verfassungsbruch genannt. Ist es genau das?
Ja, ist es. Der Verfassungsbruch ist einerseits der klare Verstoß gegen das Staatsziel, Artikel 20a des Grundgesetzes, der durch diese Verlängerung begangen wurde. In unserem Verfahren der Verfassungsbeschwerde machen die Beschwerdeführer, nämlich die Ferkel, tatsächlich aber eigene Grundrechte geltend. Also das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit in Form des Rechts auf Schmerzfreiheit und auch tatsächlich ihre tierliche Würde. Denn das ist jetzt ein kleiner Teil der Grundrechtsvorlesung, die man als Jurastudent im zweiten Semester hat. In der Verfassungsbeschwerde muss man Grundrechte oder grundrechtsgleiche Rechte geltend machen. Und der Artikel 20a, diese Staatszielbestimmung, die ist kein Grundrecht. Die beinhaltet zwar nach der Gesetzesbegründung ebenfalls individual schützende Momente, ist aber kein Grundrecht. Und daher kurze prägnante Antwort auf die Frage, nee, die Ferkel, die machen tatsächlich Verletzungen ihrer Grundrechte auf Schmerzfreiheit und auf Verletzungen ihrer Würde geltend.
Ich hätte gern so ein Bild davon, wie dann so eine Verfassungsbeschwerde aufgefasst wird. Also fühlen sich die Richter dann irgendwie so ein bisschen veräppelt oder ist das wirklich okay, dass man quasi dieses Bild der Ferkel auf der Anklagebank benutzt?
Also das Bild der Ferkel auf der Anklagebank, das kann, glaube ich, vor allem tatsächlich juristischen Laien dabei helfen, sich vorzustellen, worum es in diesem Verfahren geht. Die Richter selbst, die werden das auf eine sehr, sehr nüchterne Art und Weise juristisch betrachten. Und da ist es natürlich immer eine Frage des Wie, ob sich hier ein Richter persönlich veräppelt vorkommt oder nicht. Mhm. Allerdings ist es deren Job, erstmal jede Beschwerde, die in irgendeiner Form an dieses höchste deutsche Gericht kommt, ernst zu nehmen und zu prüfen. Und wir haben in unserer Verfassungsbeschwerde auf über 60 Seiten mit sehr, sehr viel Sekundärliteratur und einer sehr eingehenden Begründung dargelegt, warum wir der Auffassung sind, dass die Ferkel tatsächlich in eigenen Grundrechten verletzt sind. Die Verfassungsbeschwerde, die ist ja übrigens auch öffentlich zugänglich. Mhm. Also die kann man sich auf der Kampagnenseite grundrechtefuertiere.de runterladen. Kann sich jeder selbst ein Bild von der Formulierung und der Fassung dieser Verfassungsbeschwerde machen. Also ich bin mir ganz sicher, dass die Verfassungsrichter sich nicht veräppelt vorkommen werden. Ich kann mir sogar im Gegenteil vorstellen, dass die sich zwischen all den Euro-Rettungsschirmen und Mietendeckeln und im Moment Corona-Beschränkungen, über die sie zu befinden haben, vielleicht mal ganz froh sind, über auch eine Grundsatzfrage befinden zu können. Denn es geht hier um ganz Grundsätzliches. Es geht ja um die Frage, wer ist eigentlich jedermann im Sinne des Grundgesetzes? Mhm. Und diese Frage, die ist keinesfalls leicht zu beantworten. Ja, denn da haben die Richterinnen und Richter dieses Gerichts in den letzten Jahrzehnten schon Reifes geleistet und diesen Begriff immer weiter ausgedehnt. Und ja, es geht um Grundsatzfragen der Rechtsordnung und die finden gerade Verfassungsrechtler eigentlich immer ganz toll. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die da große Freude dran haben, diese Fragen zu diskutieren.
Ja, du sagst diesen Begriff Jedermann, da waren Tiere aber nicht unbedingt mit einbezogen.
Das ist die große Frage. Also es ist eben ein offener Begriff, ein auslegungsbedürftiger Begriff auch. Der steht im Grundgesetz, der steht auch im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und es ist klar, dass im Laufe der Zeit immer mehr auch juristische Personen zum Beispiel dazugekommen sind, die darunter fielen. Mhm. Oder auch Gemeinden oder auch Universitäten oder auch Kirchen, die zumindest teilweise sich auf Grundrechte berufen können. Und insofern ist es auch immer eine Einzelfallfrage, tatsächlich zu schauen, wer könnte denn in einem bestimmten Fall in einem eigenen Recht verletzt sein? Und allein diese Möglichkeit, dass jemand verletzt sein könnte, und jemand meine ich jetzt tatsächlich nicht in Bezug auf Menschen, sondern irgendeine Einrichtung, irgendein Etwas, könnte irgendein Etwas in einem bestimmten Fall unter bestimmten Umständen in einem Grundrecht verletzt sein. Und wenn diese Möglichkeit besteht, dann ist dieser jemand oder dieses Etwas auch schon jemand oder jedermann im Sinne des Gesetzes. Also wir müssen hier an der Stelle, wenn Juristen das prüfen, Juristen haben dann immer so ein Prüfungsschema vor sich. Und an der Stelle sind sie noch relativ weit oben im Prüfungsschema. Und da müssen sie noch nicht entscheiden, ob das Recht am Ende tatsächlich durchgreift und eine Rechtsverletzung vorliegt, sondern sie fragen sich an der Stelle nur, besteht die Möglichkeit, dass irgendein Etwas in einem eigenen Recht verletzt ist? Und da sind wir in dem konkreten Fall relativ klar der Auffassung, dass diese Möglichkeit besteht.
Und weißt du auch, warum das so ist, dass das Tiere von dem Begriff nach tradierter Rechtsauffassung dann nicht erfasst werden?
Ja, also genau, Betonung wahrscheinlich auf tradierte Rechtsauffassung. Mhm. Ich glaube, ganz lange bestand einfach überhaupt keine Notwendigkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Also die Rechtsordnung selbst ist ja auch viel älter als zum Beispiel die ganzen Probleme, die wir inzwischen mit der Tierausbeutung haben. Weite Teile des bürgerlichen Gesetzbuchs gehen aufs römische Recht zurück, also Jahrtausende zurück. Weite Teile unseres Verfassungsrechts gehen auf Gedanken aus dem 13. Jahrhundert zurück, als es so mit den ersten Freiheitsgedanken losging und dann vor allem auf die Zeit der Aufklärung und die ersten Verfassungen im 19. Jahrhundert. Die ganzen riesigen Probleme, die wir mit der Tierausbeutung haben, also industrialisierte Massentierhaltung, diese ganzen Auswüchse, Züchtungen von Tieren, die gar nicht mehr alleine überlebensfähig sind, das sind ja Erscheinungen der letzten Jahrzehnte. Und insofern denke ich, dass da die Auslegung bestimmter älterer Rechtsbegriffe auch immer ein Stück weit hinterherhinkt. Das ist natürlich. Aber das sind Juristen auch gewohnt. Also das Recht und auch alte Rechtsbegriffe an moderne Umstände anpassen zu müssen, ist was, wozu Juristen geradezu ausgebildet werden. Mhm. Dafür lernt man die Auslegungsmethoden im Studium. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Und jetzt ist es an der Zeit, sich zu überlegen, müssen wir nicht eigentlich schon vorgestern weitere empfindungsfähige und Subjekte mit einem eigenen Wert, denen das Gesetz auch heutzutage schon einen eigenen Wert zubilligt, um ihrer selbst willen, nicht nur um des Menschen willen, in diesen Katalog des Jedermann und in diesen Katalog der Grundrechte mit aufnehmen.
Wir sprechen ja die ganze Zeit von unserem Land, von Deutschland, von der Bundesrepublik. Das Recht wird ja, glaube ich, also unterschiedlich interpretiert. Ich weiß nicht, ob das zu weit gefasst ist in unterschiedlichen Ländern. Kann man so sagen, du nickst gerade so. Ja. Mir fällt immer nur eins ein, hier im Zweifel für den Angeklagten aus den USA. Das ist so das, was man sich, glaube ich, für immer merkt. Wie ist denn das in den anderen Ländern? Wie werden da denn Tiere angesehen?
Also, das ist natürlich auf jeden Fall erstmal eine Frage des Maßstabs. Mhm. Die deutsche Politik rühmt sich oft eines sehr, sehr fortschrittlichen Tierschutzes, wenn man natürlich Länder zum Maßstab nimmt, die noch überhaupt keinen Umweltschutz betreiben und auch überhaupt keinen Tierschutz betreiben, dann mag diese Aussage stimmen. Es ist allerdings nicht so, dass wir hier an oberster Stelle stehen können im internationalen Vergleich. Die Schweiz ist da zum Beispiel im Wortlaut ihrer Verfassung noch einen ganzen Schritt weitergegangen und spricht von der Würde der Kreatur ausdrücklich. In Ländern wie Argentinien oder Indien sind inzwischen auch einzelne Urteile vorhanden, die das Recht dort, das geschriebene Recht, durch Rechtsprechung sehr, sehr weit im Sinne der Tiere entwickelt haben. Also tatsächlich auch Freiheitsrechte von Zootieren zum Beispiel anerkannt haben. Mhm. Und selbst in Indien von eigenen Rechten, eigener Würde des gesamten Tierreichs sprechen. Also wir stehen hier sicherlich nicht ganz, ganz vorne in der Reihe der tierschützenden Staaten. Fairerweise wird man wohl sagen müssen, wir haben wenigstens ein Tierschutzgesetz und wir machen uns Gedanken darüber, aber das ist sicherlich nicht das, wo wir als Organisation hinwollen und auch nicht das, wo wir als Gesellschaft stehen bleiben dürfen, denn wir wissen heute schlicht und einfach schon viel zu viel über Tiere, darüber, was sie können, welche Bedürfnisse sie haben und demgemäß müssen wir sie auch behandeln, nämlich als Rechtspersonen. Frage beantwortet?
Ja, auf jeden Fall. Das sind so viele Sachen, die ich mir quasi im Kopf unterstrichen habe, dieses Behandlung als Person, das ist führte dazu, dass wir eigentlich sie komplett in Ruhe lassen, in Ruhe leben lassen. Ne?
Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Ja, komplett. Richtig. Ja.
Gibt es jetzt einen ganz spezifischen Grund, warum du bzw. Peter als Organisation genau dieses Gesetz jetzt rausgesucht habt, um eine Verfassungsbeschwerde einzureichen? Das ist so korrekt ausgedrückt. Oder gibt es noch ähnliche Fälle, die auch angegangen werden müssen oder in Planung sind?
Also der Fall ist schon beispiellos, weil es tatsächlich eine sehr, sehr klare Faktenlage gibt, dass die Verlängerung dieser Frist um weitere 2 Jahre verfassungswidrig war. Mhm. Dazu gab es schon zum Zeitpunkt, als das Gesetz beschlossen wurde, Rechtsgutachten, sehr gute empirische Daten zu den Alternativmethoden. Insofern ist der Fall wirklich himmelschreiend und in dem Fall musste mehr unternommen werden, als bisher unternommen wurde, auch seitens der Politik. Und da haben wir natürlich auch ein Exempel mit statuieren wollen. Nicht in jedem Fall, in dem Tiere in irgendeiner Form gequält werden oder schlechten Haltungsbedingungen ausgesetzt werden, geschieht das ja auch durch ein Gesetz. Hier war es ja tatsächlich ein Gesetz, das der Bundestag beschlossen hat. In vielen Fällen sind das ja auch irgendwelche Verordnungen, irgendwelche Erlasse. Das unterscheidet den Fall auch nochmal von, ich will mal sagen, in Anführungszeichen, kleineren, versteckteren Tierquälereien. Aber das war wirklich ein beispielloser, himmelschreiender Fall, in dem sich die Politik einfach auch versteckt hat. Und mit die Politik meine ich in dem Fall leider auch die Opposition. Also so deutlich da einzelne OppositionspolitikerInnen sich positioniert haben, so handlungslos waren dann letztlich doch ihre Fraktionen in der Frage, gegen dieses Gesetz in irgendeiner Art und Weise vorzugehen. Deshalb dieser Fall. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich weitere Beispiele für heftige Tierquälereien, die auch im Lichte des Staatsziels Tierschutz sehr, sehr fragwürdig sind. Im Moment versucht das CDU-geführte Landwirtschaftsministerium nachträglich die Kastenstandhaltung zu legalisieren.
Kannst du die Kastenstandhaltung kurz erklären?
Also Mutter, Schweine, die ihre Ferkel zur Welt bringen, werden monatelang in engen Kastenständen, sprich letztlich einfach Stahlgittern gehalten, mit der Begründung, sie sollen da ihre Ferkel, die dann außerhalb dieser Gitter sich gerade so bewegen können, nicht erdrücken. Also es wird dann auch mit dem Schutz der Ferkel begründet, obwohl von vornherein klar ist, dass gar nicht alle Ferkel überleben können. Dafür werfen die bzw. gebären zu viele Ferkel pro Geburt. Also auch hier ist es ein problematisches Setting von vornherein. Was die Politik jetzt versucht, ist, den Halbsatz, der den Mutterschweinen eigentlich gerade noch gewährt, ihre Gliedmaßen wenigstens ausstrecken zu können, in liegender Position, in diesem Kastenstand, diesen Halbsatz auch noch rauszustreichen. Und das ist eine Initiative des Bundeslandwirtschaftsministeriums, das sich ja gerne Tierwohl auf die Fahnen schreibt, in Wirklichkeit aber das Gegenteil betreibt. Und die jetzt glücklicherweise gerade ins Stocken geraten ist im Bundesratsverfahren. Ja, aber das wäre ein weiteres Beispiel für so eine wirklich auch himmelschreiende, verfassungsrechtlich extrem zweifelhafte Praxis, die aber dann nicht in Form eines Gesetzes passieren würde. Das kann das Landwirtschaftsministerium mit Zustimmung des Bundesrats alleine tun. Ja, aber es gibt da weitere Beispiele und das war insofern ein besonders heftiges, in dem wir der Meinung waren, das darf jetzt nicht einfach versanden, es muss in der Öffentlichkeit bleiben und es eignet sich im Übrigen darüber hinaus, besonders darauf aufmerksam zu machen, dass die Rechtspositionen, die bisher Tieren ausdrücklich zugesprochen sind, nicht ausreichen, sondern dass, wenn wir Tierschutz wirklich ernst nehmen und den auch wirklich durchsetzen wollen in der Praxis, wir darüber hinausgehen müssen.
Es ist ja vielleicht auch nicht unspannend, dass die Richter beim Bundesverfassungsgericht, ich habe jetzt extra nur das Männliche gesagt, überwiegend Männer sind. Also ist das auch so eine Signalwirkung, dass man sagt, so, wir sprechen mal über Kastration und die Leute, die zu richten haben, sind halt überwiegend Männer.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir haben, glaube ich, in der Vorbereitung dieser Verfassungsbeschwerde echt über extrem viel nachgedacht und extrem viele Argumentationsstränge probiert und strategische Erwägungen uns überlegt, aber das war garantiert keine Erwägung, die wir hatten. Nichtsdestotrotz.
Das kommt aus einer weiblichen Vorbereitung, die Frage, ne? Das merkt man dann.
Ja, nichtsdestotrotz sind das natürlich auch nur Menschen, die da sitzen und die jetzt so einen Fall zu entscheiden haben. Bei aller juristischen Nüchternheit, zu der diese Richterinnen und Richter da ausgebildet worden sind. Und ja, du hast vollkommen recht. Also in dem Senat, der das Verfahren entscheidet wird, gibt es 5 männliche Richter und 3 weibliche. Also es stimmt, es ist eine Mehrheit von männlichen Richtern. Ich denke trotzdem, die sind qua ihrer Ausbildung und qua ihrer gesamten beruflichen Erfahrung so darauf getrimmt, das extrem nüchtern zu betrachten, dass ihnen das zumindest, sage ich mal, beim Lesen der Beschwerdeschrift, naja gut, vielleicht an der Stelle, an der wir tatsächlich auch den Sachverhalt der Kastration sehr eingehend begründen, vielleicht läuft da dem einen oder anderen mal eine Gänsehaut über den Arm, ist nicht auszuschließen. Aber es war jetzt keine Erwägung, die wir bei der Konzeption dieses ganzen Projekts in den Vordergrund gestellt hätten. Auch nicht in den Hintergrund.
Gut, dann noch ein bisschen allgemeiner. Kann die klassische Auslegung des Begriffs jedermann, also kann sich das in Zukunft verändern? Wird sich das in Zukunft verändern? Das ist so ein bisschen in die Glaskugel geguckt. Und wenn ja, wie sollte sich das weiterentwickeln?
Also ich denke, auch wenn es in die Glaskugel geguckt ist, kann man die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Denn das zeigt schon der Blick in die Geschichte der Auslegung dieses Begriffs. Also er ist ja immer weiter interpretiert worden. Und es finden in der Rechtswissenschaft einfach Debatten darüber statt, was in Zukunft so kommt. Also auch gerade im Bereich der Rechtspersonalität. Und da zählt zum Beispiel auch nicht nur die sogenannte tierliche Person dazu, sondern auch die künstliche Intelligenz. Das wäre ein weiteres Beispiel. Also was passiert beispielsweise, wenn wir im Bereich der künstlichen Intelligenz irgendwann mal so weit sind, dass die künstliche Intelligenz eigene Leistungen schafft. Also nicht mehr nur das durchführt, was Menschen ihr anprogrammiert haben, sondern darüber hinausgeht. Dann liegen hier in irgendeiner Form ja eigene Leistungen vor und irgendein Computer ist plötzlich in der Lage, bisheriges Wissen in einer Art und Weise zu kombinieren, wie das kein Mensch vor ihm getan hat und wie es ihm auch kein Mensch beigebracht hat, sondern er sich selbst aufgrund seiner Fähigkeiten. Da wird auch diskutiert, muss man das nicht in Form irgendeiner Art von Rechtspersonalität dann einhegen? Zwar im Moment, soweit ich das überblicke, vor allem aus haftungsrechtlichen Gründen. Es geht ja dann häufig im Recht leider am Ende doch nur ums Geld. Und da wird natürlich viel diskutiert, was passiert denn, wenn jetzt menschliche Schuldige sich nach einem Autounfall autonom fahrender Fahrzeuge nicht mehr ausfindig machen lassen, weil die Autos vielleicht autonom agiert haben, müssen dann die Autos in irgendeiner Form verklagt werden können und vielleicht im Hintergrund dann ein Fonds zur Haftung herangezogen werden können. Also das wäre jetzt ein weiteres Beispiel, aus dem, glaube ich, hervorgeht, dass ganz sicher weiter darüber diskutiert werden wird. Und ganz ehrlich, also wenn wir darüber diskutieren, hier irgendwelchen elektronischen Sachen eigene Rechte zuzusprechen und sei es auch erstmal nur aus einem Blickwinkel der Haftungsfragen, dann wäre es moralisch schon ziemlich verkommen, nicht endlich auch Lebewesen, die uns gerade in Leidensfragen und in physischen Fragen extrem ähnlich sind, das sind Säugetiere, Wirbeltiere, wir haben gemeinsame Vorfahren, denen nicht auch solche Rechte zuzusprechen.
Genau, also das wäre so meine letzte Frage. Ist es, wenn in der Schweiz schon quasi die Würde der Kreatur geschützt wird, wäre es dann bei uns nicht an der Zeit, halt sowas wie Grundrechte für Tiere einzuführen? Also ja, ist die Antwort da, schon klar. Aber wie kann denn sowas vonstatten gehen? Was braucht es dafür, um so weit zu kommen, dass also so ein Tier auch durchs Grundrecht geschützt ist?
Vor dem Hintergrund dieser Verfassungsbeschwerde geantwortet, müsste ich jetzt auf jeden Fall ganz klar sagen und sage ich auch, dass wir in bestimmten Bereichen ja sogar schon Grundrechte für Tiere haben. Denn unser Verfassungsgeber ist mit der Einführung des Staatsziels Tierschutz einen Schritt gegangen, bei dem er gesagt hat, wir brauchen Individualtierschutz auf Ebene der Verfassung. Und wenn wir den jetzt ernst nehmen, also wenn wir wirklich wollen, dass der durchgesetzt wird, dann müssen wir auch bestimmte Grundrechte wie mindestens das Recht auf Schmerzfreiheit jetzt schon heute anerkennen. Aber die goldene Frage ist natürlich, wie können wir das viel transparenter und rechtssicherer regeln, einfacher verständlich regeln? Und das wäre meiner Ansicht nach möglich mit einer Charta der Grundrechte der Tiere, die im deutschen Fall ins Grundgesetz Aufnahme finden könnte. Und die müsste erarbeitet werden, natürlich von Experten, die sich mit den tierlichen Bedürfnissen in erster Linie mal extrem gut auskennen. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass Tiere in erster Linie wirtschaftliche Grundrechte benötigen. Also wir unterscheiden uns da ja schon auch in vielen Bereichen. So ist es nicht. Wir fordern ja auch nicht gleiche Rechte für nichtmenschliche Tiere, sondern eben bestimmte Grundrechte. Und es braucht da einfach alle Expertise, die in der Verhaltensbiologie heute schon auch vorhanden sind. Man weiß ja sehr, sehr viel über tierliches Verhalten, tierliche Intelligenz. Und in einem solchen Verfahren müssten all diese Erkenntnisse zusammengetragen werden und dann natürlich auch in einem demokratischen Prozess letztlich entschieden werden, welche Rechte dann letztendlich niedergeschrieben werden. Ich sehe das schon im demokratischen Raum ablaufen und ich habe da auch mein Vertrauen in den Rückgriff auf Expertinnen und Experten noch nicht verloren, auch wenn man sich ja manchmal wünschen würde, dass die PolitikerInnen noch etwas mehr auf Sachverständigenexpertise hören. Aber da sehe ich die Lösung und es gibt auch da inzwischen in der Politikwissenschaft eine sehr interessante Debatte darüber, wie man das beschleunigen kann, also wie man zum Beispiel es bewerkstelligen kann, dass tierliche Interessen im Gesetzgebungsprozess besser abgebildet werden können. Und da schlägt zum Beispiel der Politikwissenschaftler Peter Niesen aus Hamburg vor, dass doch eine bestimmte Zahl der Sitze im Parlament immer für gewählte Vertreterinnen von Tierschutz- bzw. Tierrechtsorganisationen reserviert sein müsste. Die werden dann auch wieder demokratisch gewählt. Also die müssen sich auch in den Wahlkampf begeben. Da tritt dann quasi Peter auf, da tritt dann aber auch der Deutsche Tierschutzbund auf und da tritt auch Vier Pfoten auf und dann gibt es eine Wahl. Und dadurch ist auch eine Meinungsvielfalt gesichert und im Parlament wird dann eben diskutiert, welche Rechte jetzt letztlich umgesetzt werden und welche vielleicht noch nicht.
Okay. Ich habe keine weiteren Fragen. Gibt es noch irgendwas, was dringend gesagt werden muss zu diesem Thema?
Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass sich sehr, sehr viele Menschen über dieses Thema Gedanken machen. Es heißt ja häufig, wenn man sich über die Interessen von Tieren unterhält, heutzutage, Mensch, warum beschäftigst du dich denn damit? Mhm. Guck dir doch mal die Probleme an, die wir noch in der dritten Welt, in der sogenannten dritten Welt haben. Da leiden Menschen. Ja, das ist auch alles gar keine Frage. Das sind auch wichtige Themen. Aber auch dieses Thema ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das man nicht einfach vom Tisch wischen kann. Und es geschieht hier unter uns. Alleine in Deutschland werden jedes Jahr 750 Millionen Tiere, wenn man es mal auf die Ernährung betrachtet, unnötigerweise getötet. Das ist so. Und ja, auch schon kluge Leute in der Vergangenheit haben den Spruch geäußert, wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, dann gäbe es keine Schlachthäuser. Und ich denke, das Thema muss aus dieser Verdrängung, aus dieser kollektiven Verdrängung noch mehr raus, als das glücklicherweise in den letzten Jahren schon herausgekommen ist durch ganz tolle pflanzliche Produkte und Initiativen. Aber das ist, denke ich, das Wichtige. Die Debatte muss geführt werden. Es muss noch mehr in die Mitte der Gesellschaft kommen, dieses Thema. Und dann kommen wir da, glaube ich, auch mehrheitlich auf einen guten Weg. Denn sind wir doch mal ehrlich, kein Kind möchte, dass Tiere schlecht behandelt werden. Das will niemand. Mhm. Wir verdrängen es bloß im Laufe unseres Erwachsenwerdens. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, dieses Verdrängen zu verdrängen und uns wieder ins Bewusstsein zu rufen, dann haben wir da eigentlich politische Mehrheiten. Und da müssen wir hinkommen.
Okay. Dr. Christian Ahlert, vielen Dank.
Danke, liebe Gesine.
Das war Dr. Christian Ahlert. Auf dem PETA-YouTube-Kanal findet ihr seinen Vortrag von der Tierrechtskonferenz von PETA. Wir hören uns dann in 4 Wochen wieder. Da wird es auch richtig spannend, wenn Carsten Brensing darüber spricht, wie Tiere denken und fühlen. Mein Name ist Gesine Kühne und das hier ist der PETA-Podcast.